Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski.
Hallo, Freunde von Herz, Seele, Ball. Heute eine kurze Anmoderation für die Mittwochsausgabe, weil wie immer ist die ja XXL und mein Gesprächspartner war Michael, Michi Leopold von Sky. Wer sich für Fußball interessiert, kennt ihn. Und ein wenig überraschend war dann doch für mich die Begrüßungsformel, die ich wählen durfte. Vielleicht mag das für den einen oder anderen jetzt eine merkwürdige Begrüßung sein, denn ich sage zu meinem Kollegen Michael, Michi Leopold, Glück auf!
So ist es, Uli. Ich grüße dich und ich bin sicher, du wirst das erklären. Ne?
Ja, gemeinsam erklären wir das. Ein bisschen ungewohnt, so in den Süden hinein Glück auf zu sagen. Hat man im Saarland gesagt, hat man natürlich auch im Ruhrgebiet gesagt. Aber ich habe erfahren, dein Papa war genauso wie meiner Bergmann. Erklär mal, wie man in Süddeutschland Sohn eines Bergmanns sein konnte.
Jetzt muss ich dich einmal korrigieren, das war der Opa.
Ach, der Opa, auch gut.
Aber nichtsdestotrotz, Bergmannsfamilie im Süden Deutschlands, genauer in Penzberg, das ist zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, damit sich der ein oder andere ein Bild machen kann auf der Karte. War Bergwerk ganz groß, Kohleabbau. Und mein Opa war nach dem Krieg jahrelang unter Tage, Hauer. Und insofern bin ich damit tatsächlich groß geworden, mit vielen Geschichten, mit vielen Fotos. Und insofern war deine Begrüßung goldrichtig, Uli.
Also mein Vater, wie schon erwähnt, war Bergmann gewesen, natürlich in Gelsenkirchen-Schalke, Zeche Wilhelmine Victoria. Da war es auch so, Achtung, dass der Außenverteidiger der Mannschaft, die 1958, Schalke erinnern sich, zum letzten Mal deutscher Meister wurde, der verkehrte auch privat bei uns zu Hause. Aber der arbeitete tatsächlich auch noch als Bergmann. Unvorstellbar heutzutage, ne?
Ja, du, ich meine, das war ganz normal und der FC Penzberg hat ja auch durchaus Vergangenheit, war auch in der zweithöchsten Spielklasse, beispielsweise mit dem Vater von Ludwig Kögel, Wickerl Kögel, kennt wahrscheinlich jeder, stammt aus Penzberg und im Wappen des FC Penzberg ist auch unschwer zu erkennen, dass es sich um eine Bergwerkstatt handelt.
Da sind die Bergmann-Symbole dann drin, vermute ich mal. So ist es. Warst du denn selber auch mal unter Tage gewesen? Einfach mal gucken?
Nee, bei uns war es dann nur so, dass du halt zu Schulzeiten, es gibt ein Museum auch in der Stadt, ein Bergwerksmuseum, so bist du natürlich damit konfrontiert worden und eben natürlich eben auch durch viele Geschichten der Großeltern und ja, hat natürlich schon auch Einfluss genommen, wie man groß wurde. Ne? Das war, glaube ich, nicht so weit weg von euch, Uli, weil da gab es auch Schrebergärten. Opa hatte einen und Oma, ne? Und du warst mit dem Schrebergarten und die Hausgemeinschaft, da waren von 6 Metern, glaube ich, 5 unter Tage. Das war auf alle Fälle schon in meiner Kindheit insofern prägend, weil ich viel davon erzählt bekommen habe, wenngleich in den 70er Jahren das Bergwerk in Penzberg schon zu war und dann der Opa eben nicht mehr aktiv unter Tage war, aber du bist natürlich eben mit all diesen Geschichten und dann logischerweise mit Fußball groß geworden.
Das war ja bei uns dann auch so ähnlich. Irgendwann begann das Zechensterben. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Schalke 04 war damals erfolgreicher als Bayern München.
Vermutlich. Ja,
ganz,
aber man
ganz
muss
sicher.
Ja auch dazu sagen, Uli, bevor man immer nur über den FC Bayern spricht, ne, es gibt ja im Süden auch noch ein paar andere Vereine, beispielsweise auch in der Stadt München. Und also wie gesagt, das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal angemerkt haben.
Ist ja völlig richtig. Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Bub dann eher mit München 60 groß geworden bin und das eigentlich der Verein war, auf den wir so ein bisschen geschaut haben, damals mit Brunnmeier und mit Radi Radenkovic und was weiß ich, wer da alles
gespielt hat. Freddy Heiß beispielsweise,
genau,
den ich auch noch bei uns am Schafkopftisch begrüßen darf ab und an. Das ist natürlich auch ein großer Teil dieser Stadt.
Das ist ein schönes Stichwort. Du machst tatsächlich Turniere, Schafskopf-Turniere und einmal im Jahr sogar ganz groß, glaube ich, Thomas Müller nimmt da teil und so weiter und so weiter. Also du bist der inoffizielle deutsche Meister im Schafskopfspielen, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, dass ich ein ordentlich bis guter Spieler bin, aber beim Turnier selbst trete ich ja nicht an, weil das ist für einen guten Zweck und du weißt selber, wenn man weit über 100 Gäste hat, dann ist man meist mit anderen Dingen beschäftigt an einem solchen Abend. Aber du hast recht, ja, Thomas ist mit dabei, Thomas Müller, viele, viele Fußballer, Florian Niederlechner, Kai Bülow, wo man auch vielleicht im ersten Moment nicht darauf käme, dass er Schafkopfen kann, also um ein paar Namen zu nennen. ja, treffen sich da für einen guten Zweck, Leute aus der Wirtschaft, und das ist inzwischen liebgewonnene Tradition geworden auf dem Nockerberg in München. Die unterstützen uns auch immer grandios, und wir machen das mit viel Liebe und viel Herzblut für die Young Wings Stiftung, die wir seit Jahren leidenschaftlich unterstützen. Das ist eine Stiftung, die sich für Kinder und Jugendlichen allen voran einsetzen, die einen Elternteil verloren haben, ein Geschwisterkind, im schlimmsten Fall beide Eltern. Also eine großartige Stiftung, und da sind wir mit viel Herzblut mit dabei. Nicht nur am Schafkopftisch, aber du kennst das ja auch, mit Stiftungen ist es ja so, man will nicht zu viel nach außen tragen, weil man sich nicht immer ständig auf die Schulter klopft. Deshalb findet auch viel hinter verschlossenen Türen statt. Aber ab und an musst du eben auch aktiv werden, und um die große Bühne zu suchen, um die Stiftung auch bekannter zu machen. Ja, und so versuchen wir da den Mix gut hinzubekommen.
Man denkt ja immer so als Außenstehender, München, Bayern, boah, reiche Stadt, alles nur Millionäre. Aber ich hatte da mal vor einiger Zeit eine Lesung, eine Kinderlesung auf dem Hasenberger, hieß das, glaube ich, oder so. Das war, hui, schockierend, muss ich sagen. Da waren morgens um 10 200 Kinder, von denen die Hälfte kein Frühstück bekommen hatte. Also sowas gibt es auch.
Absolut, ja. Ich kann ja da auch nur immer, ja klar, ich kann da auch nur das Engagement der Arche immer wieder hervorheben. Auch es gibt viele, viele, viele sehr, sehr engagierte und gemeinnützige Vereine in München, die sich darum kümmern, und du hast völlig recht. Dieses Klischee, ja, wird natürlich auch bedient, und München ist eine reiche Stadt in der Breite, sicherlich auch mehr als vielleicht woanders, aber natürlich ist auch die andere Seite, die Schattenseite, definitiv vorhanden, und da denkt nicht jeder daran, und umso wichtiger ist es, dass es eben Leute gibt, die das auf dem Schirm haben und die sich auch darum kümmern.
Gelegentlich zumindest, ja. Schafskopf spielen, das wollte ich jetzt noch fragen, wenn man Skat spielen kann, kann man dann irgendwann auch Schafskopf spielen, weil ich kann es nicht...
Doch, Uli, dann bist du relativ schnell dabei.
Ja, weil das ist natürlich so ein Ruhrgebietsspiel gewesen, das wir an jeder Ecke gespielt haben. Ich war allerdings nie besonders gut, weil man bei dem Skatspiel tatsächlich denken musste. Und das ist mir schon immer schwer gefallen.
Mein Munkel, das ist beim Schafkopf nicht anders, Uli.
Das beruhigt mich, das beruhigt mich. Michi, wir zwei sind ja Kollegen seit vielen Jahren. Ich erinnere mich immer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an eine ganz gravierende Sache von dir. Das war irgendwie beim Eishockey, als der Puck auf der Linie tanzte. Das warst du doch, ne?
War ich das?
Ja, irgendwie mal eine... Du hast doch Eishockey gemacht früher, oder nicht?
Ich habe viel Eishockey gemacht, aber der Puck auf der Linie bei Olympia, da war ich nicht dabei.
Ich habe es irgendwie so im Hinterkopf, dann muss es auch vielleicht mal bei einem Bundesliga... Doch, ich habe es in Erinnerung, weil das warst du. Aber war nicht bei Olympia, das mag sein. Ja, also, ich frage das immer gerne hier in meiner kleinen Kolumne. Wie bist du es geworden? Warum bist du es geworden? Und wolltest du es auch immer werden, was du geworden bist?
Uli, ja. Und ja, und ja.
Schöne Antwort.
Es ist auch bei uns in meinem Jahrgang in der Abiturzeitung nachzulesen. Ich wollte es tatsächlich immer werden. War ein Kindheitstraum. Ich habe dir ja von meinem Opa erzählt, und mein Opa war ein guter bis sehr guter Fußballer. Der Krieg ist leider dazwischen gekommen. Und neben den Bergwerksgeschichten bin ich auch mit seinen Fotos vom Fürther Ronhof groß geworden. Da durften immer die damaligen besten Spieler Bayern sind wir zur Auswahl, und Fürther Ronhof, und da hat er mir immer ganz stolz die Bilder aus seinen Jugendtagen gezeigt, vor dem Krieg wohlgemerkt. Und ja, Fußball war, und daneben auch Eishockey, Sport generell, war einfach ein ganz großer Teil unserer Familie, und ich bin mit beiden Sportarten groß geworden, und ich bin auch mit den ganzen Radiolegenden groß geworden. Bei mir war tatsächlich so, C-Schüler hast du in Bayern immer samstagnachmittags um 14 Uhr gespielt. Und dann hast du geguckt nach dem Heimspiel, so schnell wie möglich nach Hause, ab in die Badewanne, Radio an, Konferenz gehört. Ja, und so bin ich aufgewachsen. Und wir haben am Bolzplatz immer mitkommentiert, beim Tischfußball immer mitkommentiert. Es war tatsächlich die große Leidenschaft, und es ist natürlich ein Privileg und ein Geschenk, dass man die Chance bekommt und dann am Ende auch das Glück hat, seinen großen Traum leben zu dürfen.
Wie hast du es dann rein pragmatisch gemacht? Studium, oder bist du auch so ein Quereinsteiger wie ich?
Ja, ganz pragmatisch war es nicht, insofern, als dass ich während des Zivildienstes relativ viel Sport gemacht habe, aber vor allem auch relativ viel gefeiert habe. Daraufhin habe ich die Aufnahmeprüfung zur Journalistenschule, den Termin, verbaselt. Und zu der Zeit waren dann leider aber auch schon die Einschreibefristen an der Uni vorbei. Und da guckte mich meine Mutter nur einmal an und meinte, wenn du jetzt ein Jahr gar nichts machen willst, wäre es okay, aber sie will es nicht finanzieren. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und unser damaliger Präsident des Fußballvereins war Bankvorstand, und da habe ich da angerufen und gesagt, brauchst du nicht noch einen Lehrling? Dann hat er gesagt, ja, brauche ich. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht, habe währenddessen aber immer schon beim Radio auch gearbeitet als freier Mitarbeiter und habe da auch schon Eishockey kommentiert und teilweise Fußball. Ja, und nach der Banklehre habe ich dann noch ein Studium gemacht, Kommunikationswissenschaft, und bin da währenddessen auch beim Radio immer eins weiter, bin dann irgendwann auch mal beim Bayerischen Rundfunk gelandet und übers DSF letztlich ging es dann los beim Fernsehen.
Also, das war nicht so ganz klassisch. So eine Banklehre kann ja nie schaden, sage ich immer. Und auf der anderen.
Nee, aber ja, insofern, ich habe halt wirklich tatsächlich schon in der letzten, glaube ich, 13. Klasse, glaube ich, habe ich schon angefangen beim Radio zu arbeiten. Also ich habe das immer parallel gemacht. Auch während der Bankzeit war ich noch beim Radio nebenbei als freier Mitarbeiter und habe da immer gearbeitet, vor allem dann auch im Sport. Und ja, insofern war ich schon immer gefühlt irgendwie dabei, aber wie gesagt, ich wäre auch fast in der Bank hängen geblieben. Der eine oder andere wird sagen, Gott, warum denn nicht? Es hätte uns so viel erspart, aber nee, ich habe mich dann doch für den Sportjournalismus entschieden.
Hast du richtig gemacht. Und natürlich gibt's auch immer den einen oder anderen, der uns kritisiert. Ich sag das ganz vorsichtig.
Ist auch völlig legitim, du. Das ist ja, ja, absolut. Und vor allem, ich sage immer, ich vergleiche es immer so mit einer Party. Du kommst in die Küche, da stehen 10 Leute, die du nicht kennst, und mit 2 fluckt's halt sofort. 2 nimmst du, 8 nimmst du nicht wahr, da ist es halt völlig neutral, und 2 magst du halt nicht, warum auch immer, ne? Und du kannst es gar nicht so sagen. Und insofern, ja, so ist das Leben, ne?
Ich lebe da seit 50 Jahren mit, sage ich dir. Und es funktioniert, das ist gar kein Problem.
Absolut. Gut, Uli, gut.
Ja, ja, es funktioniert noch. Ich sehe dich natürlich immer samstags nachmittags mit Didi Hamann. Didi ist ja einer, der, ich finde, die Sachen unglaublich auf den Punkt bringt. Ist der, und er wirkt dabei entspannt, das ist ja die Kunst dabei. Ist er eigentlich privat auch so wahnsinnig entspannt, wie er wirkt im Fernsehen?
Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir befreundet auch sind. Ja, der ist tiefenentspannt. Ich schätze das auch sehr, dass er sehr sachlich, und ich weiß auch, dass das in der Szene sehr gut ankommt, dass er die Dinge einfach sehr sachlich und sehr nüchtern auf den Punkt bringt. Ich glaube, sein großer Vorteil ist, dass er tatsächlich mit keinem eine Seilschaft hat, sondern dass er wirklich komplett unbefangen an die Dinge herangeht und einfach seine Meinung sagt. Ja, die muss nicht immer richtig sein. Ab und an, wir lachen, denkst an Lewandowski und so, ne? Mhm. Lässt er sich auch mal von seinen Emotionen treiben, aber das macht ihn aus, ja. Und ja, er ist privat auch sehr relaxed. Wenn ich ihn nicht auf irgendeinem Berg schleppe, wo er pusten muss, ist er in der Regel tiefenentspannt.
Aber du scheinst doch sportlich ganz gut unterwegs zu sein, wenn ihr auf Berge kraxelt. Also ich musste gerade hier 3 Treppen hoch und hatte Probleme. Ich habe mal eine Bitte. Kannst du ihn gelegentlich mal, den Didi, auf Baleno ansprechen?
Auf wen?
Baleno.
Baleno?
Ja, ja, ja.
Kann ich machen, aber du musst mir aufklären. Uli, jetzt stehe ich auf der Leitung.
Es ist ein großer brasilianischer Nationalspieler gewesen, den keiner kennt. Nein, das war ein Pferd, das wir gemeinsam besessen haben. Didi Hamann und ich.
Ja.
Ja, wir hatten sogar mal 3 Pferde zusammen. Es liegt lange zurück. Und das war immer unser gemeinsames Hobby damals. Und irgendwie sind wir da zusammengekommen. Übrigens auch mit 2, 3 Eishockeyspielern. Und haben uns zusammen 3 Pferde gekauft.
Thomas Brandl, ne?
Ja, ja, sehr gut.
Ja, jetzt glaube ich, bekomme ich die Geschichte zusammen.
Sehr gut. Und mit Baleno waren wir sogar bis ins deutsche Derby gekommen. Das ist so, als wenn du ja unter den letzten 5 in der Bundesliga stehst. Also es waren große Zeiten, und bei Gelegenheit, schmeiß einfach mal rein. Wie geht's eigentlich Baleno? Mal gucken, ob er sich...
Ich werde ihm nach unserem Gespräch sofort eine WhatsApp schicken.
Ja, ja, ja. Nein, war immer... ich weiß nicht, ob er sich heute noch so sehr dafür interessiert, aber früher war das immer so sein Ausgleichssport, Galopprennen. Und ich als Schalker bin ja zwischen Galopp- und Trabrennbahn groß geworden, und deswegen ging's bei mir auch nicht anders. Aber leider Gottes ein ziemlich sterbender Sport. Sag mal, es gibt ja Gesprächspartner, die man gerne hat, die man weniger gerne hat, die komplizierter wirken. Wer ist für dich, wenn man Interviews führt, ein komplizierter Gesprächspartner? Du brauchst gar nicht Namen sagen, sondern vielleicht den Typ beschreiben.
Ich hätte jetzt sogar einen Namen gesagt.
Ja, mach ruhig. Mich stört das nicht.
Da geht es uns beiden, glaube ich, schon ähnlich. Ich finde ja kompliziert eigentlich ganz gut, ne? Ich finde es eigentlich immer spannend, weil man auch selber ein bisschen mehr Körperspannung hat, wenn du nicht so weißt,
was kommt
auf dich zukommt. Mhm. Ja, genau. Ich fand es ehrlich gesagt bei Felix Magath, der wird es mir verzeihen, auch er war ja schon bei unserem Kartentisch. Mhm. Ich glaube, er kann damit leben, wenn ich sage, ich fand es bei Felix teilweise insofern unangenehm, weil ich sage mal so, ne, nicht zu wissen, was kommt, ist das eine, aber komplett nicht vorhersehbar zu sein, das macht es dann manchmal schon so ein bisschen unangenehm, wobei ich es trotzdem immer cool fand mit Felix Magath. Am Ende haben wir uns immer angelacht und haben uns die Hand gegeben, aber der war natürlich schon eine Herausforderung, ne? Also da gab es schon Momente, wo du gedacht hast, so puh, Hätte das, auch anders sein können.
Ja, das hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal erlebt. Und andersrum gefragt, gibt es irgendwelche Leute, wo man denkt, hey, da musst du eigentlich nur ein Stichwort liefern und dann hören die nicht mehr auf? Ist ja auch eine Befürchtung manchmal, dass sie nicht mehr aufhören.
Jetzt erwischst du mich insofern am falschen Fuß, weil ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe.
Gibt's aber auch. Ich finde, die gibt's. Ja, ja. Also ich ja, finde
sag
ja...
Mal einen. Dann frage ich dir, ob ich dir zustimme.
Also zum Beispiel Herrn Rosen von Hoffenheim.
Findest du?
Jo, den muss man nur leicht anstupsen und dann läuft das wie geschmiert. Es ist jetzt
ein
Beispiel.
Leicht anstupsen?
Ja, ja.
Jetzt habe ich dich falsch verstanden. Ja, ja, da bin ich bei dir, Alex. Ja, ja, Alex ist total auskunftsfreudig. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe so verstanden, du meintest jemanden, den du anstupst und dann kommt gar nichts. So dachte ich jetzt.
Ja, die gibt es natürlich auch. Nee, ich meinte es jetzt genau umgekehrt. Das,
ja, ja, nee, da hast du mit Alex natürlich einen, aber eigentlich viele, ne? Denk an Rufen Schröder etc.
Ja, stimmt, Rufen Schröder,
ja,
auch gut.
Schon viele, ne?
Wen ich manchmal nicht so einfach finde, wie viele Leute immer sagen, das ist Christian Streich. Also den sprichst du an und dann kann es dir passieren, dass er dir erstmal 15 Sekunden in die Augen schaut.
Also ich mag das ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn ja sehr und ich finde das ja gerade super und ich würde jetzt mal sagen, dass ich gut kann mit ihm, aber das ist ja genau das auch so spannend macht, dass selbst wenn du gut kannst mit ihm, du nicht weißt, was passiert im Interview, weil er rund um ein Fußballspiel so geladen ist, dass ich fast sagen würde, das ist ein anderer Mensch. Also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn ich dir das sagen darf, Uli.
Ja, nee, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe neulich mit ihm auch über Bergarbeiter gesprochen, weil ich versuche ja auch immer so in den Gesprächen, dann hat er erzählt, also als die Geschichte war mit der New York Times, also toll, wenn man da drin steht, aber ich sage Ihnen, ich war Sohn eines Bauerns und Winzers und toll, dass ich das geworden bin. Und dann habe ich gesagt zu ihm, das bin ich dann. Also ich stand in der Pravda und war Sohn eines Bergmanns. Da hat er mich auch etwas verblüfft angeguckt. Aber ich neige dazu, ja manchmal dann auch zu überziehen. Macht mir aber auch Spaß, die Leute.
Nur ein bisschen, ne?
Ja, ich würde behaupten, wirklich nur ein bisschen. Aber das,
ja, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Was denn, dass ich jetzt nicht irgendwie eine auf die Schulter klopfe?
Doch, bitte, mach mal. Das tut mir so gut. Das tut mir so gut.
Ich finde das herrlich erfrischend, weil es anders ist. Und ich finde, das bist du. Ich finde wiederum im Umkehrschluss, das sollte man auch nicht versuchen zu kopieren. Denn das bekommt auch keiner so hin wie du. Und ich glaube, so hat halt jeder so seine Seiten und das ist auch gut so. Und ich liebe das, selbst in kniffligen Situationen, wo andere sagen so, boah, wie kann der vor so einem schweren Spiel jetzt noch so eine Frage stellen? Und du merkst an den Interviewgästen, die mögen es.
Ja, manchmal sind sie dankbar.
Aber viele.
Nein, nicht alle, das stimmt allerdings. Aber der eine oder andere ist dankbar, dass er da noch eine Sekunde der Entspannung hat.
Ganz genau, ja.
Ganz anderes Thema mal ganz kurz noch, weil wir gerade in dieser Zeit leben. Reisen. Bist du jemand, der gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten etwas plant, der Urlaub steht ja ein bisschen vor der Tür, der weit wegfährt oder bist du im Moment eher so auf der vorsichtigen Schiene?
Jetzt sitzt du natürlich im Wespennest, ne? Denn wir haben erst vor kurzem ich verstehe mich nicht falsch, oder alle dürfen uns jetzt nicht falsch verstehen, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber wir haben wirklich unseren Sardinienurlaub mit ganz, ganz großen Schmerzen storniert. Aber wir haben halt einfach Kinder und die Kleinste ist 4 und dann kommst du da an und die wechseln ja auch mal, wie du weißt, schnell die Temperatur, dann stehst du da am Flughafen, hat die 36,9 aus dem Nichts, dann hat sie plötzlich 37 irgendwas und dann sagt der, nee, ne? Und ja, also wir haben abgesagt und wir gucken jetzt mal, wir lassen uns diesen Sommer treiben. Sardinien hat uns sehr, sehr wehgetan, es canceln zu müssen, aber es gab in dem Moment, als wir das taten, einfach mehr Gründe, nicht zu verreisen oder nicht dahin zu fliegen, als es zu tun. Und ja, und jetzt gucken wir mal, was der Juli bringt und dann schauen wir vielleicht, ob wir Ende August nochmal wegkommen für 2 Wochen.
Aber Sardinien, ist das so ein Traumgebiet für dich?
Ja, wir lieben es.
Was macht Sardinien für dich so besonders?
Ja, die Strände. Dann auch, ich bin sowieso Italien-Fan, also mag ich einfach wahnsinnig gerne, auch den Süden Italiens, wo ja viele sagen, um Gottes Willen, wie kommst du mir jetzt mit Neapel? Ich mag es wahnsinnig gerne. Ja. Und insofern ist Sardinien schon eines unserer bevorzugten Ziele. Ja.
Neapel, da tobt das Leben. Aber du hast es gerade, ich finde das übrigens auch toll, weil du es gerade erzählt hast, mit Kindern in Urlaub zu fahren. Ist das Freude, Belastung oder eine Mischung aus beidem?
Naja, ich habe ja viel, ne? Das ist kein Geheimnis, in allen Alterskategorien. Und ja, natürlich ist es nicht immer nur lustig, aber andererseits, ich würde es nicht missen wollen. Das ist schon große Unterhaltung und man nimmt einfach, also ich persönlich finde, man nimmt einfach selber wahnsinnig viel mit und erlebt auch gewisse Lebensphasen nochmal neu und ja, macht schon Spaß. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht immer nur Unterhaltung.
Also ich beneide dich. 4 habe ich leider nicht geschafft. Bei 3 war bei mir Schluss und die 3 musste ich auch noch kaufen. Mit anderen Worten, adoptierte Kinder, ja, so ist das. Sag nochmal die Altersklassen von 4 bis...
Also pass auf, 20 quasi komplett durch, ja. 16 auf einem sehr, sehr guten Weg zu komplett durch, 7 und 4 noch viel Arbeit vor uns.
Aber schöne Arbeit. Wenn es so etwas gäbe wie das, also ich spreche nochmal von Urlaub, das Traumziel deines Lebens oder das Urlaubstraumziel deines Lebens, lassen wir mal Sardinien weg, wo würde es hingehen?
Boah, das Urlaubstraumziel meines Lebens. Bin großer Kanada-Fan.
Sehr gut.
Ja.
Durch Eishockey.
War ich, ja, klar, aber nicht nur. War ich aber auch schon. Traumziel ist oft so eins, das man noch nicht bereist hat, oder? Würdest du in die Richtung, willst du? Oder?
Ja, auch, muss man gar nicht. Also ich bin jemand, der zum Beispiel, ja, so mit Abständen immer wieder gerne mal zum Beispiel nach Montenegro fährt, weil ich das ein tolles Land finde.
Mhm. Also ich sage jetzt trotzdem, ich komme wieder zurück nach Italien. eigentlich ist es ja ein Geheimtipp, aber man muss mit Geheimtipp ich weiß ja nicht, wie viele Hörer du hast. Ne?
1 Million.
Aber was natürlich unfassbar ist, ist Procida. Sagt dir das was?
Nee, sagt mir gar nichts. Das ist wo
Procida
genau?
Procida ist irgendwo zwischen Capri und Ischia.
Ah.
Und ist bekannt eigentlich als Seefahrerinsel. Es gibt eine sehr, sehr alte Seefahrerschule. Und sie halten den Tourismus sehr, sehr klein. Und da kommst du an und du denkst wirklich, jetzt kommt jeden Moment die junge Sophia Loren ums Eck. Ja, da wurden auch viele Hollywood-Filme, glaube ich, an den Stränden gedreht. Der talentierte Mr. Ripley zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Und Il Postino, Kultfilm, den könntest du vom Alter vielleicht sogar kennen, apropos Sophia Loren.
Ja, Sophia Loren und ich, ein Herz und eine Seele.
Ja, absolut. Ne? Also insofern, ja, das ist schon ein Traumziel. Und da muss ich auch sagen, also da so im Alter zu sitzen, mit einem Gläschen Rotwein, das hätte ich nichts gegen, Uli.
Klingt gut, ich bin dabei. Dann hast du noch eine große Affinität, das hat sicherlich was mit Fußball zu tun, den Schotten und den Engländern gegenüber?
Das stimmt. Das, glaube ich, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich aber erzähle es immer wieder gerne, ja, durch den Vater auch, der immer schon sehr früh England-Bezug hatte. Und bei Weltmeisterschaften haben wir immer auf die Engländer geguckt. Und dann eben fand ich als Kind immer diese Trikots der Schotten so cool. Dieses dunkle Oberteil, weiße Hose, rote Stutzen. Und dann haben mich die Namen auch so begeistert. Und dann gab es irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das Panini war, auf alle Fälle in einem Sammelalbum auch so eine Seite mit den größten Topstars der damaligen europäischen Spitzenclubs. Und da gehört der Liverpool natürlich dazu. Und da habe ich irgendwann, ich vermute, es muss Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein, Kenny Dalglish und Graeme Souness eingeklebt. Und ab da war es um den jungen Leopold geschehen. Und es ist immer eine große Leidenschaft geblieben.
Es sind
über all die Jahre und ich gucke da tatsächlich immer noch hin. Ja.
Es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, die einen berühren, die einen mitnehmen. Also ich fand als Kind immer das Trikot von Peru zum Beispiel so schön. Und
ja, klar.
Jetzt habe ich
auch.
Grandios, jetzt habe ich einen Freund, der in Lima wohnt und den rufe ich ab und zu mal an und der erzählt mir etwas über die peruanische Liga. Also sollte Sky mal die Rechte daran kaufen, also da könnte ich dann vielleicht Insider-Informationen weitergeben. Wird nicht passieren.
Das ist ja tatsächlich ein Austragsstübchen, oder wie heißt das schön?
Ja, so in etwa.
Liga mit Uli.
Genau. Peru mit Uli. Ja, ja.
Ist das dein Reiseziel?
Bitte?
Wäre das dein Traumreiseziel?
Nein. Ich war schon mal in Peru, aber ich habe ganz viele noch auf dem Zettel. Neuseeland zum Beispiel. Da würde ich war oft in Australien. Ein Traumland. Auch immer wieder gerne dahin zurück, muss ich sagen. Also durch die Australian Open bin ich da, ich glaube, 20 Jahre lang hintereinander immer im Januar hingeflogen. War immer schön. Jetzt allerdings droht das Dschungelcamp. Aber nein, das würde ich nicht machen. Da hört es dann auf, Michi.
Bei Let's Dance warst du ja auf alle Fälle am Start.
Ja, auch schlimm gewesen.
Aber Dschungelcamp wirst du canceln, ne? Wirst du nicht machen, oder?
Also nur, wenn es mir ganz schlecht gehen sollte. Man muss immer vorsichtig sein im Leben. Es können Dinge passieren zwischen Himmel und Hölle, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Wie ist das denn mit dir? Würdest du Let's Dance, Dschungelcamp, würdest du an sowas teilnehmen?
Also ich habe kennst natürlich ungefähr das Talent eines Vorfahrt-Achten-Schildes.
Also mein Talent mit anderen Worten, sehr gut.
Genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das glaube ich, kommt viel auch auf den Moment an. Ne? Also Dschungelcamp würde ich jetzt mal hier an dieser Stelle gnadenlos ausschließen. Aber wie du schon sagst, man muss vorsichtig sein mit Prognosen. Nein, Dschungelcamp würde ich auf keinen Fall machen, egal was kommen würde. Und alles andere, glaube ich, hat viel mit dem Moment zu tun und ob es gerade passt und ob es lustig ist und ob man da sagt, okay, da mache ich jetzt mal spontan mit. Ich glaube, es ist auch oft so eine Muse des Schicksals, oder? Wie siehst du es?
Ja, das ist ja absolut richtig. Also ich sage das ja auch immer und gebe das auch zu. Bei Let's Dance habe ich gesagt, komm, nimm das Geld, tanze einmal mit, weil du kriegst das gleiche Geld, ob du einmal dabei bist oder 13 Mal. Ja, du kriegst
das natürlich alles, Uli.
Hat ja auch erst geklappt, schön raus und dann wieder rein und dann war ich monatelang da. Gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber darüber wollte ich gar nicht mehr reden. Bist du am Samstag nochmal im Dienst oder ist es...
Ich bin quasi 50-prozentiger Teil des Abstiegskampfes oder des Kampfs um den Relegationsplatz. Ich bin bei Union gegen Düsseldorf.
Ah ja. Das ist dann sicherlich nochmal ein sehr interessantes Spiel. Und meine Tochter Esther ist im Studio.
Ganz genau.
Ja, weil viele Leute wissen das nicht. Ich sage das immer wieder gerne auch eine meiner Töchter.
In diesem Sinne. Ist es, oder?
Ja, die wird es auch zugeben. Also, Fernsehtochter. In diesem Sinne, mein lieber Michi, war nett mit dir zu plaudern. Also, ich werde mal versuchen, Schafskopf irgendwie zu lernen. Vielleicht.
Schafskopf, Uli.
Schaf?
Ich sag ja auch nicht
Tarz. Schaf. Sag nochmal wie? Schaf. Also einfach Schaf. Nicht Schafs.
Ja, jeder Schaf.
Da siehst du, da lerne ich dann heute.
Ich habe dir mal ein schönes Buch zu kommen, die hohe Kunst des Schafkopfspiels.
Du wirst lachen. Ich glaube, ich war neulich mal in Bayern irgendwo, ich bin ja viel unterwegs gewesen vor Corona, da hatte ich auch eine Lesung und ich meine, da hat mir jemand Spielregeln als Buch für Schafkopf mitgegeben. Gestehe aber, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, ganz im Ernst. Aber ich nehme das gerne an, du kriegst dann dafür von mir ein Buch, wie Schalke demnächst wieder Deutscher Meister wird, ja? Science Fiction auf jeden Fall. Na gut. Okay. Lieben Dank, schöne Woche, Uli, bis bald mal. Ja?
Danke, Grüße, tschüss.
Tschüss. So, das war's dann auch für heute. Wir wären schon mittendrin in der Europameisterschaft. Public Viewing, ideales Wetter hätten wir, aber wir wollen nicht klagen. Noch ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga und dann werden wir nächstes Jahr hoffentlich ein großes Fest haben rund um die Europameisterschaft. Die Hoffnung und so weiter und so weiter. Tschüss, wir sind für euch da. Bis morgen.
Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.
Kinder, heute geht's ans Meer. Ans Wohnzimmer, ans Kinderzimmer.
Richtig Urlaub heißt Pause von zu Hause. Genießen Sie unbeschwerte Tage in 6 der schönsten Regionen Deutschlands. Denn Urlaub heißt Centerparks. Jetzt buchen ab 349 € inklusive sorgenfrei Buchenpaket auf centerparks.de.